Herr Jesus, wir danken dir, dass du ein lebendiger Gott bist und dass du gestern, heute und bis in Ewigkeit der gleiche bist. Und vor kurzem haben wir Ostern gefeiert und ausgerufen, dass du lebst. Und der Engel sagte den Frauen, er lebt und schenke doch, dass wer das noch nicht erlebt hat, dass wir das heute Abend erleben möge. Sei du denn in unserer Mitte und wirke über Bitten und Verstehen zu deiner Ehre. Amen. Das Thema für diese Tournee ist Jesus rettet. Und unseren Text finden wir im Matthäus-Evangelium, Kapitel 1. Matthäus, Kapitel 1, Vers 18. Und sie wird einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Jesus heißen, denn er wird sein Volk selig machen von ihren Sünden. Wir können auch sagen, er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Ich erwähnte im Gebet, dass vor kurzem wir Ostern gefeiert haben. Und die Botschaft, dass er lebt und ob wir das wohl schon erlebt haben. Wenn wir heute Abend reden von dem, dass Jesus rettet, ob sie schon wohl gerettet sind von ihren Sünden. Die Möglichkeit besteht, dass man das mit dem Munde sagt und bekennt, aber in Wirklichkeit das nicht die Wahrheit ist in unserem Leben. Wie wunderbar ist es aber, wenn der Mensch das erlebt hat. Und unter den Heiden ist es etwas ganz Besonderes, wenn der Mensch gerettet wird von seinen Sünden. Die nennen ihre Sünden bei Namen. Und wenn sie die rettende Kraft Jesu erlebt haben, gehen sie herum und zeugen davon. Leider in Europa wird das nicht sehr oft ganz klar gestellt. Da heißt es ja, wir sind nun einmal Sünde und wir bleiben Sünde. Und natürlich Zorn, das ist selbstverständlich, da geht man ja mit bis ins Grab. Wehe, wer in seinen Sünden stirbt. Dafür ist Jesus gekommen, um uns von unseren Sünden zu retten. Der Bruder erzählte von mehreren Frauen, nicht weit von der Missionsstation, wo wir sind, war ein Mann mit 21 Frauen. Der hatte aber nicht so viele Kinder durchschnittlich wie diese, von denen Sie heute Abend gehört haben. Der hatte nur 91. Das sind mehr, aber für 21 Frauen ist das nicht sehr viel. Wir sind natürlich in Afrika etwas reiche. Wir sind reichlich gesegnet mit Kindern. Kinder sind ja ein Segen Gottes. Und da könnte mancher junge Europäer wohl denken oder Mann, ach wie gut, wenn wir das auch könnten. Wenn ich zwei Frauen haben könnte. Man hat die ja im Geheimen hier. Aber wenn man das nun öffentlich tun könnte. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Wenn man weiß, was das für Not mit sich bringt. Eine Frau kann schon ein Problem sein. Und wenn man ein halbes Dutzend hat, wie viel mehr? Das ist kein Scherz. Eine kann schon neidisch sein. Aber wenn man ein Dutzend hat, dann heißt es, du bist freundlich mit der und nicht mit mir. Sie wissen ja, was Neid anrichten kann. Da kommen die Menschen, die Männer sehr oft mit ihren Problemen. Und dann sagt man, du, das haben wir dir nicht gesagt. Das musst du selbst aussortieren. Das musst du selbst schlichten. Das bringt viel Not mit sich. Also manche denken, dass das wäre vielleicht eine Lösung der Probleme. Nein. Eine kann schon ein Zentner sein auf den Schulden. Und wenn es zwei sind, sind es zwei oder vier. Das bringt vieles mit sich. Und so ist es mit der Sünde. Aber wie wunderbar, dass Jesus gekommen ist, uns zu retten vom Zorn, von der Fleischeslust, vom bösen Auge, das Augenlust, Hass, Groll, Nachtragen, nicht vergeben. Jesus, wenn er kommt, macht er uns selig. Er rettet uns von unseren Sünden. Nun möchte ich einige Beispiele erzählen aus der Erweckung. Das erste Beispiel ist, wie eine Terroristin zum Glauben kam. Diese Terroristin wurde in eine Kirche geschult. Vor vielen Jahren war es Mode in Südafrika, dass sie die Waffen in den Kirchen versteckten. Und dann meinte man, sie haben einen Gottesdienst und eine Gebetsstunde. Die gingen zur Gebetsstunde. Und dann wurden sie geschult, wie Bomben zu basteln, wie Terrorismus geführt wird, wie Menschen ermordet werden und oft von sogenannten Geistlichen. Man kann das nicht fassen, aber vor Jesu Kreuzigung hat Pilatus zwei Gefangene dort gehabt. Der eine war Jesus, unschuldig gefangen. Der andere war ein böser Mann. Ein Mörder, ein Mann, der Blut vergoss, das war der Barabbas. Da mussten sie wählen. Und wen haben sie gewählt? Den Barabbas. Pilatus war erstaunt. Er sagt, Menschen, was soll ich dann mit Jesus machen, der Christus heißt? Kreuzige ihn. Was hat der verbrochen? Was hat der verkehrt gemacht? Kreuzige ihn. Ein Mensch, der sich für Barabbas entschieden hat, geht nichts in seinen Verstand. Alles reden hilft nicht. Der schreit nur, kreuzige, hinweg mit dem. Und wenn der Pilatus auch versucht, die Sache auf den Grund zu gehen und sagen, warum? Was hat er verbrochen? Aber alles hat nichts geholfen. So kann es in der Welt gehen. Und warum riefen sie Barabbas? Weil die hohen Priester das Volk beeinflussten. Die hohen Priester, man kann das nicht verstehen, in unserer Sprache die Bischöfe und Erzbischöfe. Nun sagen sie nicht, ich gehe gegen die Pfarre, ich bin auch eine. Aber erlauben Sie mir, das zu sagen, was die Wahrheit ist. Und darum hat Dr. Martin Luther gesagt, die Hölle wird gepflastert werden mit Pastorenköpfen. Köpfe der sogenannten Geistlichen. Möge Gott nur schenken, dass wir, die wir Verkündiger des Evangeliums sind, nie uns zu dem Barabbas stellen, sondern dem Herrn Jesus treu sind bis ans Ende. Nun, diese Terroristin war nicht die einzige. Es waren viele. Die wurden dann geschult. Und dann wurde sie eine sogenannte Freiheitskämpferin. Und diese Terroristin gebrauchte die Halskrause. Da wird der Mensch gefangen und ein Autoreifen genommen, in Öl getauft und über den Menschen getan und angezündet. Es ist ein grausamer Tod. Es ist gut, dass er nicht länger dauert als 20 Minuten. Aber die 20 Minuten sind schrecklich. Der Mensch erstickt fast in diesen Feuerflammen. Sein grausamer Tod. 20 lange Minuten. Wo der Mensch schreit in seine Not. Aber es ist keine Hilfe. Diese Terroristin hatte dieses nun praktiziert. Und nachdem sie Menschen verbrannt hatte mit der Halskrause, sie war nicht alleine, war mit anderen, aber in einer leitenden Position, sind sehr oft Mädchen und Frauen, die dieses leiten und voranlaufen. Konnte dieses Mädchen nicht wieder Ruhe finden. Der Schlaf war weg. Jedes Mal, wenn sie die Augen schloss, dann sah sie die Menschen mit der Halskrause in den Flammen und dann hörte sie ihren Schrei. Immer wieder, wenn sie sich zur Ruhe legen wollte, ihre Augen schloss, dann sah sie die Feuerflammen. Dann hörte sie die Worte ganz deutlich, den Schrei dieser Menschen. Dann ging sie in die Kirchen, von einer Kirche zur anderen. Aber immer hat sie so getroffen, dass sie keine Hilfe fand in diesen Kirchen. Dann sagte sie, dass es umsonst in den Kirchen finde ich keine Lösung meines Problems. Dann griff sie nach dem Alkohol und begann zu saufen und wurde eine Alkoholikerin. Aber das brachte auch keinen Frieden und keine Freiheit. Sie war nun eine Sklavin und eine Gebundene. Sie wurde fast von Sinnen. Dann gebrauchte sie Drogen. Aber alles half nichts. Bis eines Tages sie ins Erweckungsgebiet kam. Und das Erste, was sie traf, war das Leben der Christen. Und die konnte das nicht fassen, dass es solches gab. Sie kam zum Empfang und da waren zwei Weißen in Empfang und sie hasste die Weißen. Da sagte sie zu ihrer Freundin, geh du und rede zu denen, ich werde nicht mit ihnen reden. Und sie sagt, die Art und Weise, wie diese Menschen sie empfingen, die Freundlichkeit, die Liebe, die sie spürten aus dem Leben, diese ergriff sie. Sie ging in den Gottesdienst, hörte die Wortverkündigung und das Wort Gottes traf sie. Und durch das Wort Gottes kamen alle ihre Sünden ans Licht. Und solch eine Sündenerkenntnis kam über sie, wie man sie nur in Erweckungszeiten kennt und selten. Außerdem, jede Erweckung ist verschieden von einer anderen Erweckung. Nicht zwei Erweckungen sind sich gleich. Genau wie Menschen verschieden sind, wenn sie auch nur eine Nase haben und zwei Ohren. Aber, und zwei Augen, ist doch der eine nicht wie der andere und hat seine Eigenart. Und so hat auch jede Erweckung seine Eigenart. Aber das sind einige Grundregeln, die in jeder Erweckung das Gleiche sind. Und das Erste ist, wenn der Geist Gottes wirkt, geht das in Erfüllung, was Jesus Christus sagte. Wenn der Tröster kommt, er sagte ihnen, ja, es ist gut, dass ich euch verlasse und zu dem gehe, der mich gesandt hat. Und ihre Herzen waren mit Trauer erfüllt. Und er sagt, warum seid ihr so traurig? Warum ist euer Herz voller Trauens? Ist es, weil ich euch gesagt habe, dass ich euch verlassen werde und zu dem gehe, der mich gesandt hat? Er sagt, es ist euch gut. Es ist besser für euch, dass ich zu ihm gehe. Weil wenn ich nicht gehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Und wenn der Tröster kommt, was wird er tun? Er sagt nicht, der Tröster wird sagen, ach, es ist nicht so schlimm. Es ist nicht so ernst. Er sagt, wenn der Tröster kommt, wird er die Augen öffnen. Die Augen der Menschen über die Sünde. Er wird die Menschen überführen von ihrer Sünde. Wenn der Geist Gottes kommt, lieben Freunde, das Erste, was geschieht, eine Sündenerkenntnis. Ohne den gibt es keine Erweckung. Und nur wahre, geistgewirkte Sündenerkenntnis bringt die echte Buße hervor. Die echte Reue und Buße, wo Menschen ihre Sünden nicht nur bekennen, sondern sich von denen trennen. Wer seine Sünde bekennt und lässt, wird Barmherzigkeit empfangen. Und nicht wer seine Sünde bekennt und wieder zurückgeht. Das ist verkehrt. Die Bibel sagt, wer gestohlen hat, der stehle nicht wieder, sondern arbeite, dass er genug hat für sich selbst und für andere. Und als sie dass die Frau zu ihm brachten, die in der Tat gefangen wurde, sagte der Herr Jesus, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Keiner hat gewagt. Anscheinend waren die Menschen schlechter als wir, weil wir spezialisieren nicht in Stein werfen, nicht? Wir werfen die Steine. Und sind vielleicht Meister in dem. Wir kritisieren. Wir sehen so viel Verkehrtes in den anderen. Aber das Traurige ist, dass wir die Sünden und die Fehler der anderen sehen, aber nicht unsere eigenen. Und der Herr Jesus sagt, ihr Heuchler, ihr seht den Splitter in des Bruders Auge, aber den Balken in eurem eigenen Auge seht ihr nicht. Achten Sie mal drauf. Ein Balken ist tausende Mal größer als ein Splitter, ein kleines Splitter. Und der Herr Jesus sagt uns, dass die Sünde in des nächsten Leben tausende Mal kleiner ist in seinen Augen als ihre eigene Sünde. Es ist gut, dass wir alles in der rechten Perspektive sehen. Und leider sehen manche Christen und Pharisäer und Heuchler es in der Froschperspektive. Ich weiß nicht, ob Sie zu den Fröschen gehören. Jesus sagt, die Sünde, wovon du redest im Leben deines Bruders, ist nur ein Splitter. Aber deine eigene ist wie ein Balken. Das sagt der Richter Himmels und der Erde.
das sagt der Auferstandene.
Und es ist gut, Freunde, wenn wir es ernst nehmen mit dem Worte Gottes. Und von morgens bis abends können wir uns aufhalten über die Sünden unserer Mitmenschen. Ich kann das dem nicht verzeihen. Schaut euch mal die Heuchelei der Christen an. Seht mal, das kann ich nicht. Kann doch nicht in die Kirche gehen, wo solch eine Person ist. Seht mal, was für ein Pharisäertum das ist. Und hält sich ein Tag nach dem anderen, nächstes Jahr ist es doch dieselbe Geschichte. Man redet über die Sünden der anderen. Aber wann werden sie anfangen, um über ihre eigenen Sünden zu reden? Das ist der erste Schritt der Besserung. Reden Sie mal über Ihre eigenen Sünden, dann sieht man, dass Sie es ernst meinen. Und der Herr Jesus sagt, ihr Heuchler, holt erst den Balken aus euren Augen. Nur dann hat man das Recht, um zu dem Bruder zu gehen, um den Splitter bei ihm herauszuholen. Und wenn man zum Bruder geht, um ihm zu helfen, geht man hin mit dem Bewusstsein, dies ist längst nicht so schlimm, wie meine Sünde war. Und wenn Gott mir meine Sünden vergeben hat, wie viel mir, tausendfach mir, sollte ich ihm verzeihen? Ja, Jesus ist gekommen, uns zu retten von unseren Sünden. Und uns zu trennen von den Sünden, uns selig zu machen von den Sünden. Und der Herr Jesus sagte, diese Dirne, sündige hinfort nicht mehr. Der Herr Jesus gibt uns nie eine Lizenz zu sündigen. Dann sagt der Mensch, ja, was meinst du denn? Gibt es denn ein Leben ohne Sünde, dass der Mensch nicht mehr sündigt? Der Mensch ist immer imstande zu sündigen, darum sollen wir wachen und beten. Es ist immer tragisch und ein großes Leid und Elend, wenn ein Mensch sündigt. Sünde im Leben eines Christen ist wie ein Absturz des Flugzeuges. Flugzeuge können auch abstürzen. Wenn man den Flugschein bekommt, dann heißt es von Frankfurt oder Kloten um die Zeit in London, New York, Johannesburg um die Zeit. Aber Sie werden nie einen Flugschein bekommen, wo es heißt Abflug 11 Uhr von Frankfurt und um 1 Uhr Absturz. Das nicht. Und wenn Sie mit der Eisenbahn gehen, da haben Sie den Plan, das Programm, die Zeit dort, die Zeit Bremen, Hamburg und wo nicht. Aber Sie werden nie lesen, um die Zeit ein Unglück. Und trotzdem geschehen Unglücke. Also auf dem Plan Gottes ist da kein Plan für die Sünde. Aber es geschehen Autounglücke, es geschehen Eisenbahnunglücke, es geschehen Flugzeugunglücke. Und wenn das geschehen ist, ein Eisenbahnunglück oder Autounglück oder ein Absturz des Flugzeuges, dann jagt man dahin so schnell wie möglich, um zu retten, was noch zu retten ist. Und bei der Eisenbahn so schnell wie möglich, dass alles wiederhergestellt ist. Aber mit dem Unglück können viele Menschen bei Umkommen verletzt sein. Manche verlieren ihre Glieder. Manche sind lahm. Manche verlieren ihre Beine. Tragisch, wenn ein Unglück geschieht. Und ein Unglück ist Sünde im Leben eines Christen. Darum sollen sie wachen und beten. Und sogar beten, Herr, führe mich nicht in Versuchung. Weil wenn der Mensch sündigt, geht viel verloren. Der Segen Denken Sie nur an einen Verkündiger des Evangeliums. Wenn er hurt, in Sünde fällt, es kann der schönste Prediger sein, der segensreichste, der stürzt ab wie ein Flugzeug. Er wird abgeschossen. Sünde ruiniert alles Gute und alles Schöne. Und keiner ist doch so dumm wie der eine, der zum ersten im Flugzeug war. Und da plötzlich sagte der Pilot, wir haben nicht mehr 4 Motoren, es ist nur ein. Da ist was, nur 3, mit dem einen ist was verkehrt gegangen. Und nach einigen Stunden sagte der Pilot, da, lieben Freunde, da ist jetzt was mit dem zweiten Motor verkehrt gegangen. Und dann nach einiger Zeit sagte, nun Tatsache, schlechte Nachricht, der dritte Motor hat eingegeben. Da sagte diese Person, wenn nun der vierte Motor eingibt, der letzte, dann bleiben wir immer hier oben. Aber wir bleiben nicht da oben. Wir stürzen ab. Und mit Sünde bleiben sie nicht oben. Sie stürzen ab. Sünde ist das Schlimmste, was es gibt in dieser Welt. Kein AIDS, kein Krebs. Es gibt verschiedene Arten Krebs. Der schlimmste Krebs ist nicht so gefährlich wie die kleinste Sünde. Denn die Krankheit und der Krebs frisst den Leib. Aber die Sünde tötet unsere Seele. Und Gott sagte schon den Adam, ess nicht von dieser Frucht. Du wirst des Todes sterben. Der Tod ist der Sünde Sold. Und wenn wir gesündigt haben, müssen wir das so schnell wie möglich in Ordnung bringen. Und als David gesündigt hat, hat er keine Ruhe bei Tag und bei Nacht. Er hat alles versucht, die Sünde zu bedecken. Blut ist geflossen. Er hat alles Mögliche getan. Genauso wie wir, wenn wir gesündigt haben, dann lügen und betrügen wir, dann heucheln wir. Wir setzen alles dran, die Sünde zu bedecken. Und er bekam nur Frieden. Er schier verschmachtet. Seine Gebeine im Leib wurden schwach. Bis er zum Nathan ging und sagte, du Knecht Gottes, ich habe gesündigt. Er bekannte seine Sünde. Und dann sagte der, Gott hat dir vergeben. Gott sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er sie uns vergibt. Und diese junge Terroristin, die dort auf die Missionsstation kam, als sie unter der Wortverkündigung kam, plötzlich standen ihr ihre Sünden vor Augen. Ist das Ihnen schon mal geschehen? Hat der Geist Gottes das schon fertig bringen können in ihrem Leben? Es gibt keine Erweckung von oben ohne Sündenerkenntnis. Wenn da eine sogenannte Erweckung ist, der Kirchenraum oder die Halle ist zu klein, es ist nur Freude, wenn das nicht mit Reue und Buße begonnen ist. Und eine tiefe Sündenerkenntnis ist die Erweckung von unten und nicht von oben. Wenn es nur Freude von A bis Z ist, dann ist da kein Geist Gottes, kein Heiliger Geist. Die Freude gibt es auch bei den Diskos und bei den Tänzen mit Bier dabei. Das Erste, das geschieht, eine gründliche Sündenerkenntnis, wo der Mensch überführt wird von seinen Sünden. Eine alte Lutherbibel sagt, er wird die Augen öffnen über die Sünde. Dann gehen einem plötzlich die Augen auf. Mensch, ich habe ja gesündigt. Ich bin ein furchtbarer Sünder. Die weinte und sagte, ich bin eine Sünderin. Meine Hände sind mit Blut befleckt. Ich habe keinen Frieden, keine Ruhe. Und brachte ihr Leben ans Licht. Und als sie das getan hatte, und der Knecht Gottes, ein Seelsorger, mit ihr gebetet hat. Der Herr sagt, wenn zwei sich eins werden oder drei, worum es auch sei, dass sie bitten, das will er tun. Man kann allein beten, aber es ist eine besondere Verheißung, wenn es zu zweit sind oder drei. Und sie sagt, als sie in ihr Kämmerlein ging, hat sie sich aufs Bett gelegt und geschlafen wie ein kleines Kind bis zum nächsten Morgen. Immer wieder erlebt man das. Welch ein Friede über den Menschen kommt, wenn er sein Leben bereinigt hat. Welch eine Freude! Jesus wird sein Volk retten von ihren Sünden. Dieses junge Mädchen in der größten Not fand Rettung durch Jesus Christus. Dafür ist er gekommen, zu retten. Ein anderes Beispiel, wo unser Bruder Bani herkommt, war eine Frau, jung verheiratet, bekam ein Kind, das Kind war 2 Jahre alt und starb. Nach einigen Jahren bekam sie noch ein Kind. Das Kind war 1,5 Jahre alt und starb. Dies brachte sie in große Not. Dann fragte sie ihren Mann, bat sie ihren Mann, könnte ich in die Kirche gehen? Darf ich ein Christ werden? Unsere beiden Kinder sind gestorben und ich bekomme kein Kind mehr. Er sagte, gut, sie ging dorthin und das Wort Gottes traf sie. Dieselbe Geschichte. Sie wurde überführt von ihren Sünden, bereinigte ihr Leben und das nahm gar nicht lang, schenkte Gott ihr wieder ein Kind. Das Kind war kerngesund. 1 Jahr, 2 Jahr, 3 Jahr, 4 Jahr. Nach 4 Jahren sagte der Mann, liebe Frau, du warst jetzt genug eine Christin. Unser Kind ist jetzt 4 Jahre alt, da ist keine Gefahr mehr, dass es stirbt. Jetzt brauchst du nicht mehr in die Kirche gehen. Und sie war eine dumme Frau, ließ sich beeinflussen von ihrem Mann. Ich glaube von ganzem Herzen, dass das auch heute noch gilt, dass die Frau dem Mann untertänig sein soll. Aber in dem Herrn. Und wenn der Mann sagt, Frau, geh zum Nachbarn und stehl eine Ziege oder eine Kuh, dann tun sie das nicht. Sagen sie, nein, lieber Mann, du bist mein Mann, ich ehre dich. Aber das ist ein Verbrechen und ich muss Gott mir gehorchen als dich. Dem Herrn treu sein bis in den Tod. Aber diese Frau, die beugte sich dem Mann in diesem verkehrten, falschen. Nach kurzer Zeit erkrankte der 4-jährige Sohn und starb. Sie waren erschüttert. Dann sagte die Frau, lieber Mann, wir haben gesündigt. Das Christentum gilt nicht nur, dass wir Kinder bekommen, sondern dass wir für Gott leben und bis ans Ende, dass wir ihm treu bleiben. Erlaube mir, dass ich wieder zurückkehre zum Vaterhaus, zu Gott. Der Mann sagte, gut, denn es sei eine Schande für sie, wenn sie keine Kinder haben. Und dann ging die Frau und bereinigte aufs Neue ihr Leben. Sie ergab sich dem Herrn Jesus, beichtete, dass sie gesündigt hatte und bekehrte sich von ganzem Herzen und bat den Herrn, dass er den Schaden wieder gut machen wolle. Und Gott, dessen Güte, Treue und Liebe täglich neu ist. Man staunt darüber. Welch eine Langmut. Welch eine Geduld! Ich habe schon oft gesagt in den vergangenen Jahren, es ist gut, dass ich nicht Gott bin. Wäre ich Gott, dann hätte ich schon manchmal dazwischen gepfiffen und draufgeschlagen. Aber Gott ist anders, als was wir Menschen sind. Die zwei Jünger sagten, als sie den Herrn Jesus nicht aufnehmen wollten, Herr, sollen wir bitten, dass Feuer vom Himmel fällt? Und er sagt, wisst ihr nicht, wes Geistes Kinder ihr seid? Wisst ihr nicht, wes Geistes Kinder ihr seid? Also, Jesus ist nicht gekommen, uns zu richten, sondern uns zu retten. Von den Sünden, vom Tod, Macht des Teufels und von der Hölle. Die Frau wurde begnadigt, der Herr schenkte ihr ein Kind. Und nachdem wieder ein Kind, sodass sie heute 6 gesunde Kinder hat. Sie sagte aber, den Fehler darf ich nie wieder machen, den ich vor dem gemacht habe. Das hat das Leben meines Kindes gekostet. Da wurde mein Kind zum Opfer. Meinetwegen, weil ich gesündigt habe. Und sagt, Herr, schenk mir die Gnade, dass ich dir treu bleibe bis in den Tod. Da finden wir den rettenden Herrn, nachdem sie abtrünnig geworden war. 2 von den Kindern sind auf der Missionsstation und besuchen die Schule dort. Gesegnete Kinder. Der Segen Gottes ist im Leben dieser Kinder. Aber die Frau, die sagt, betet für mich, dass ich nie wieder den gleichen Fehler mache. Und vielleicht geschieht das, dass der uns vergibt, aber dann machen wir den gleichen Fehler. Warum? Der Herr Jesus hat gesagt, die Kinder dieser Welt sind klüger als die Kinder des Reiches. Und immer wieder sieht man das. Wenn ein Mensch mit seinem Auto fährt, wenn er einen schönen Wagen hat und es ist Glatteis, kommt um die Kurve oder ist vielleicht Öl auf die Straße und dann blitzt er und kommt vom Wege ab und das Auto wird beschädigt und kostet viel Geld. Vielleicht muss das Auto abgeschrieben werden. Und dann bekommt er ein neues Auto. Wenn er das nächste Mal auf Glatteis fährt und kommt zu dieser Kurve, nach diesem Ort, dann sagt er sich, jetzt Vorsicht, letztes Mal ist es schief gegangen. Jetzt muss ich vorsichtiger fahren. Nicht so rasch, nicht so schnell. Hier sind schon manche vom Weg abgekommen. Und dann fährt er in solcher Art und Weise, dass das nicht wieder geschieht. Er gebraucht seinen Verstand. Genauso im geistlichen Leben. Wenn man weiß, jetzt wird es gefährlich. Jetzt kommt der Mann. Er wird wohl gereizt sein, vielleicht schimpft er und dann kocht es auch über bei mir. Dann Vorsicht, letztes Mal war es Glatteis hier, mein Wagen beschädigt, das darf nicht wieder geschehen. Dann, die Bibel sagt, schnell hören, langsam zum Reden. Wenn wir wachen würden, wenn wir das täten, was wir am Steuer des Autos tun, würde das uns bewahren vor manch einen Fehltritt und manche schauderhafte Sünde, die nichts anderes als den Fluch und Unsegen über uns bringt. Da braucht es Aufmerksamkeit, Achtung, beten, wachen, dass wir nicht vom rechten Wege abkommen, sondern dort bleiben. Und so wie diese Frau, die Rettung Jesu erlebt hat, aber viel gekostet hat, der Tod ihres vierjährigen Sohnes. Und dass sie sagt, Herr, bewahre mich, dass ich je wieder vom rechten Weg abkomme. Und wenn sie zu der Frau gehen und sagen, wenn ihr Mann wieder sagt, gehe nicht hin, was tust du dann? Sagt sie, nein. Ich werde ihm sagen, ich ehre ihn, ich werde irgendetwas für ihn tun, aber den Fehler darf ich nicht wieder begehen. Ich habe gelernt von der Lektion. Da hat sie den Retter erlebt, aber sie ist jetzt wachsam. Jetzt faltet sie die Hände und sagt, Herr, bewahre mich, jeden Morgen, jeden Abend, Herr. Sei mir gnädig, sei mir nahe. Bewahre meinen Fuß vom Gleichen, dass ich nicht sündige. Seine gesunde Gottesfurcht in ihrem Leben. Warum? Sie hat den Rettenden erlebt. Haben Sie? Sie weiß, was Rettung ist. Vor einigen Monaten auf der Missionsstation kam eine 55-jährige Frau. Es ist ein Mischling, das bedeutet, der Vater war weiß, die Mutter schwarz. Nun wird sie Mischling genannt. Sie ging regelmäßig in die Kirche, war aber ein Namenchrist. Sie war wie eine Ente, die in den Bach, Fluss taucht, kommt an der Seite trocken heraus. Das Wort Gottes lief einfach ab von ihr. Es drang nicht hindurch. Da geschah nichts. Sie ging aus dem Gottesdienst, so wie sie hineinging. Die wurde nicht umgewandelt. Die wurde nicht erneut. Die blieb die alte Frau. Ihre Redensart, ihr Charakter, ihr Wortschatz, alles blieb beim Alten. Trotzdem sie regelmäßig in die Kirche ging. Diese Mischlingfrau, 55 Jahre, verfiel dem Alkohol. Die hat gesoffen wie ein Fisch. Dann erkrankte sie. Sie ging zu dem Arzt. Der Arzt sagt, liebe Frau, wenn Sie weiter trinken, ist das der sichere Tod. Sie kommen dabei um. Was tat diese Frau? Die ging nach Haus und sagt, oh, der Arzt sagt, ich werde bald sterben. Nun will ich das Leben noch genießen. Jetzt saufe ich wie nie zuvor. Das ist doch erstaunlich. Sehr oft geschieht es, dass das weibliche Geschlecht, die Frauen, mehr extrem gebunden sind als die Männer. Beim Saufen, vom Alkohol oder sogar Rauchen. Das ist aber eine schlimme Sache. Eine Frau sollte nie so sinken, dass sie säuft und dass sie raucht. Wir wissen ja, wenn eine Mutter raucht, dann raucht das Kind mit ihr. Wir hatten einen Fall, wo ein kleines Kind geboren wurde. Und das schrie ohne Aufhören. Der Arzt wusste nicht ein noch aus. Dann wurde ein anderer Arzt gerufen. Dann der dritte, dann der vierte. Dann die Spezialisten. Sie sagten, was ist das bloß? Magenkrämpfe? Warum schreit dieses Kind so? Und wussten nicht ein noch aus. Bis ein junger Spezialist kam und sagt, wartet mal, ich glaube, ich habe die rechte Spur gefunden. Ging hinaus und suchte nach einem Rauche. Ist da keine mit Zigaretten? Schlussendlich war da eine. Streichhölzer. Und dann ging der Arzt zum Kind, zündete die Zigarette an, zog und den Rauch übers Kind. Und da wurde das Kind ruhig. Das Kind im Mutterleib ist drogensüchtig geworden. Und so gibt es Kinder, neulich ein zweijähriges Kind, da wurde in aller Welt von drüber geschrieben, wie das Kind drogensüchtig ist, weil die Mutter geraucht hat. Wer raucht, ist drogensüchtig. Rauchen ist eine Droge. Und diese Frau ging nach Haus und sagt, so, jetzt mache ich es aber gründlich und saufe ordentlich. Mein Leben ist kurz, lebe nicht mehr lange, nun will ich es noch gründlich genießen. Lieben Freunde, diese Frau hatte einen Sohn, einen feinen jungen Mann, der in der Erweckung zum Glauben gekommen ist. Der flehte seine Mutter an und sagt, Mutti, komm doch mit mir ins Erweckungsgebiet. Sie sagte, Kind, dafür habe ich keine Zeit. Erstaunlich, dass der Mensch so blind sein kann, mit einem Fuß im Grab, entschlossen, um in die Hölle zu gehen und in die Hölle zu fahren. Aber der Sohn ließ nicht locker und hielt an, bis seine Mutter einwilligte. Dann kam er auf die Missionsstation. Gerade vor Weihnachten, im letzten Dezembermonat. Und als die Frau da kam, hatte sie ein Erlebnis mit dem Retter, mit dem Rettenden. Gott überführte sie von ihrer Sünde. Es ging tief in ihrem Leben. Ihr Herz war zerbrochen. Sie sagt, wie ist es möglich, dass ich mein ganzes Leben so verschändet habe? Ich stehe vor den Toren der Ewigkeit und mein Leben ist dahin. Und sie tat Buße. Sie wandte sich zu Jesus. Sie sagte, Herr Jesus, ich kann mich nicht befreien. Ich bin gebunden, Händen und Füßen, mit Ketten des Satans. Herr, ich kann mich selber nicht befreien. Erbarme dich meine. Und was geschah? Der Herr Jesus griff ein. Und sie wurde frei. Vollkommen frei. Letzten Weihnachten sagte sie, dies ist der größte Tag meines Lebens, der schönste Weihnachten. Sie sagte, ich kann nicht entsinnen, wann zuletzt ich die Sonne aufgehen sehen habe am Weihnachtstage und untergehen. Jeden Weihnachten war sie besoffen. Sie sagt, dies ist der erste Weihnachten, den ich feiern kann. Gott sei Dank, dass er seinen eingeborenen Sohn gab und sandte und ihn Jesus nannte, der Retter. Und dass ich den nun erlebt habe. Vor unserem Abflug waren da schon viele aus ihrer Verwandtschaft, die zu Jesus gekommen sind. Sie hat den Rettenden erlebt. Das Resultat, dass sie ihre Verwandtschaft zu Jesus führt. Haben Sie ihn schon erlebt? Wie viele Menschen haben Sie schon zu Jesus geführt? Wie viele haben den Rettenden, die rettende Kraft Jesu von den Sünden erlebt? Durch Sie. Welch ein Herr. Jesus rettet. Wie sieht es aus in Ihrem Leben? Sind Sie errettet von Ihren Sünden? Haben Sie schon ein reines Gewissen, Frieden im Herzen? Können Sie in Frieden Ihre Augen schließen? Ihre Hände sind nicht mit Blut befleckt? Noch kein Kind abgetrieben, ermordet? Keine Lüge geredet? Haben Sie reine Hände, reine Herzen, reine Lippen? Noch nichts Falsches geredet, ist ihre Vergangenheit rein, fleckenlos, ohne Tadel vor Gott. Haben Sie schon Vergebung ihrer Sünden und Befreiung? Hat Jesus Sie schon selig gemacht von Ihren Sünden? Können Sie heute Abend sagen, ich bin selig.
Ich bin erlöst, befreit
von meinen Sünden und von der Sünde Macht. Jesus hat mich befreit. Haben Sie schon gewagt mit Jesus? Als wir hier kamen, sind wir einen anderen Weg gekommen, den ich lange zuletzt gefahren bin. Bei dem Hirschsprung, bei dem Hirschen. Ich weiß, wie eine mich genommen hat vor vielen Jahren. Und er sagt, du, jetzt fahren wir durchs Höllental. Ich sage, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich durch solch ein Tal fahre. Er sagte, es ist nicht alles Hölle, es gibt auch hier ein Himmelreich Hotel. Habe ich das Recht behalten? Gibt es das? Gut, dann erzählte mir vom Hirschen. Ich fragte nach, ich fragte einen Bruder, vor dem ich hier kam. Ich sage, erzähl mir mal die Geschichte von dem Hirschen. Das ist schon viele Jahre her, ich weiß nicht, ob es 15 Jahre her ist, ob ich das noch recht entsinne. Der Mann erzählte mir, dass da ein Jäger war oder Jäger waren, die diesen Hirschen jagten. Und früher taten sie das mit ihren Hunden, das ist die Möglichkeit, dass die Hunde auch dabei waren. Und dass diese Hirsche in seiner Not alles versuchte, um davon zu kommen. Der Jäger war auf seine Spuren. Und dann ging er hinieder in dieses Höllental. Und dann kam er und musste springen. Und sprang. Und der Sprung hat ihn errettet. Der Sprung. Als ich über den Retter reden wollte heute Abend, kam mir der Hirschsprung im Sinn und sagte mir selbst, ja, der Hirsch, der musste springen, um diesen Jäger zu entkommen und die Hunde. Der Sprung, den er gewagt hat, hat sein Leben gerettet. Auch wir müssen einen Sprung machen mit Jesus oder in die Arme Jesu. Wir müssen es wagen. Manche sagen, ja, ich habe schon so oft versucht, weißt du, den Herrn Jesus schon so oft aufgenommen. Eine sagte mir, Erlo, ich habe schon ein Dutzend Mal mich bekehrt, den Herrn Jesus aufgenommen. Es hat nichts geholfen. Solches gibt es. Aber die Frage ist die Buße tief gegangen? War das Sündenerkenntnis? Hast du es ernst gemeint? Jesus sagt, wer zu mir kommt, wird dich nicht hinausstoßen. Und wer ihm vertraut, wird nicht zu Schanden werden. Hast du den Sprung gemacht? Wer es noch nicht mit Jesus gewagt hatte, wage es heute Abend. Sie sagen vielleicht, was wird mein Mann sagen? Was wird meine Frau sagen? Was wird mein Kind denken? Was wird mein Freund denken? Was wird mein Leiter denken? Was werden meine Kollegen sagen? Paulus sagt, als Gott seinen Sohn mir offenbarte, habe ich mich mit Fleisch und Blut besprochen. Ich habe es gewagt. Trotzdem er ein Pharisäer war, geboren von einem Pharisäer, ist er nicht zum Vater gegangen und hat es mit dem Vater besprochen und gesagt, so Vater, was denkst du? Er wusste, jetzt muss ich entscheiden, Leben oder Tod. Für wen entscheiden Sie sich jetzt? Haben Sie sich schon für Jesus entschieden? Die größte Stunde Ihres Lebens, die wichtigste. Ohne Jesus sind sie verloren. Gibt es kein Heil, gibt es keine Rettung. Aber Gott sei Dank für den, der es wagt. Und wenn sie 80 Jahre oder 90 Jahre alt sind oder 100 Jahre, wagen sie es heute, wenn sie es vor dem noch nicht gewagt haben. Und wenn sie schon in der Vergangenheit gewagt haben, aber da ist noch etwas im Leben, was nicht in Ordnung ist. Vielleicht haben sie es mit dem Vater und mit der Mutter noch nicht in Ordnung gebracht. Vielleicht haben sie eine Sache nicht ins Reine gebracht.
dann wagen Sie es heute. Und Ihnen wird Rettung zuteil. Wer sich auf Jesus verlässt, wird nicht zu Schanden werden. Das ist das Größte, das geschehen kann. Das größte Wunder ist nicht, dass ein Mensch von den Toten erweckt wird, ist nicht, dass Blinde sehen werden, sondern dass der Mensch aus dem Grab der Sünde erweckt wird, dass der Mensch gerettet wird von seinen Sünden. Wenn da etwas ist in Ihrem Leben, kommen Sie zu Jesus. Ergreifen Sie das Heil. Und lassen Sie es nicht widerfahren. Wenn Sie es fahren lassen, dann fallen Sie und sind verloren. Die Bibel sagt, halte, was du hast. Halte. Möge Gott Ihnen die Gnade schenken, dass Sie diese Stunde gebrauchen, dass sie nicht vergeblich ist und dass es auch in Ihrem Leben eine unvergessliche Stunde ist, so wie es war im Leben des jungen Schotten. Lasst uns beten. Wir danken dir, Herr, dass du der lebendige Retter bist und dass ein jeder unter uns zu dir kommen kann, dass es noch Zeit der Gnade ist, dass wir mit unseren Sünden und Lasten kommen können, Vergebung empfangen, Befreiung und wahre Rettung. Wir danken dir dafür und preisen dich. Amen.